Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Heute mit Gerichtsurteilen, Hackerangriffen und Jobverlusten in der Medienbranche wegen Corona. Wir beginnen mit einem Urteil in Sachen Privacy Shield, das aufhorchen lässt. Es geht um den Datenschutz, um die Weitergabe personenbezogener Daten von EU-Bürgern, etwa durch Unternehmen wie Facebook. Gegen die konnte man sich nach Ansicht von Kritikern bislang nicht gut wehren, jedenfalls nicht gerichtlich außerhalb der EU. Der österreichische Datenschützer Max Schrems hat dagegen erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Zu dem datenschutzfreundlichen Urteil Informationen von Paul Vorreiter.
Es ist bereits das zweite Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA, das der Europäische Gerichtshof zu Fall bringt. Die Richter in Luxemburg haben das sogenannte Privacy Shield gekippt. Ein Beschluss aus dem Jahr 2016, der die Aussage trifft, dass in den USA die Daten von europäischen Nutzern grundsätzlich angemessen geschützt werden und der den rechtlichen Rahmen für den transatlantischen Datenverkehr bot. US-Firmen konnten Zugriff auf die Daten aus Europa erhalten, wenn sie selbst zertifiziert haben, dass sie die Daten angemessen schützen. Allerdings sind die Daten, wenn erstmal in den USA, nicht vor dem Zugriff amerikanischer Geheimdienste geschützt. Die dortigen Gesetze ermöglichen, dass sich Behörden wie NSA und FBI daraus bedienen können. Die Betroffenen können sich dagegen nicht ausreichend wehren. Das ist der Anlass für die Beschwerde des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems gewesen, der vom irischen Datenschutzbeauftragten gefordert hatte, den Strom seiner personenbezogenen Daten vom europäischen Sitz von Facebook in Irland in die USA zu stoppen. Die Richter stellten nun fest, dass die Daten europäischer Nutzer in den USA nicht gleichwertig geschützt werden, wie es das Privacy Shield bescheinigte. Die Konsequenz aus dem Urteil, der Austausch von Daten zwischen den großen Tech-Firmen aus der Europäischen Union und den USA muss eingeschränkt werden. Auf Grundlage sogenannter Standardvertragsklauseln können Daten allerdings fließen. Auf diesem Weg läuft auch ein Großteil des Datentransfers. Laut Urteil gibt es hierbei jedoch genügend Schutzmechanismen für die europäischen Nutzer. EU-Datenschutzbehörden müssen den Transfer allerdings überwachen und stoppen oder verbieten, falls sie der Auffassung sind, dass die Daten in dem Drittland doch nicht sicher sind. Im Fall von Schrems ist damit die irische Datenschutzbehörde am Zug.
Und nun, welche Fragen werden daraus entstehen und folgen? Wir haben kurz vor der Sendung mit der Organisation gesprochen, für die der Datenschützer Max Schrems durch die Instanzen gegangen ist. Sie heißt NEUB. Und schon die Abkürzung ist Programm NEUB, steht für Englisch None of Your Business, also geht dich nichts an. Programmdirektor und leitender Jurist von NEUB in Wien ist Alan Dahi. Ich habe ihn gefragt, ist das Urteil jetzt ein Erdbeben für den internationalen Datenaustausch, wie behauptet?
Ja, eigentlich schon. Also man muss hier unterscheiden zwischen den Datenaustauschen, die unbedingt erforderlich sind und die ein Unternehmen einfach so macht aus Bequemlichkeit, sage ich mal. Und wenn ich jetzt als Bürger in Europa ein Hotel in den USA buchen möchte, dann kann ich natürlich weiterhin mich darauf verlassen, dass meine Daten an das Hotel gelangen und wenn ich dort ankomme, einchecken kann. Bei Unternehmen wie Facebook allerdings ist es der Fall, dass diese Unternehmen Daten nicht einfach so aus Bequemlichkeit in die USA auslagern können, weil es dort vielleicht günstiger ist oder technisch einfacher, die Daten zu verarbeiten. Diese müssen jetzt innerhalb Europas oder in einem anderen Drittland mit einem angemessenen Schutzniveau verarbeitet werden.
Wo lag denn für Sie als Nichtregierungsorganisation bislang das Hauptproblem?
Das Hauptproblem lag für uns, dass die irische Behörde hier einfach nicht einschreiten wollte, obwohl wir schon vor einigen Jahren Bescheid wussten, Bescheid bekamen, dass die USA kein angemessenes Schutzniveau ermöglicht, einfach weil die Geheimdienste dort praktisch unbegrenzt Zugriff auf die Daten von gewissen Unternehmen wie Facebook haben.
Brauchte es denn jetzt für dieses Urteil wieder Aktivisten wie Sie oder war das nicht Aufgabe Brüssels?
Eine gute Frage. Also grundsätzlich, wir fanden, dass das recht relativ klar war, dass die irische Behörde hier eingreifen musste und dass selbst Facebook die Übermittlung von Daten in die USA selbst unterbrechen sollte. Aber die irische Behörde hat das nicht gemacht, Facebook hat das auch nicht gemacht. Und daher hat jetzt Luxemburg das Gericht gesagt, okay Leute, ihr müsst nun einschreiten.
Bei der Verhandlung gab es denn da eigentlich so einen richtigen Gegner für Sie? Also wer hat genau gegen wen geklagt?
Das ist ziemlich bizarr, denn Facebook und wir wurden, beziehungsweise Max Schrems, wurden von der irischen Behörde verklagt, einfach damit die Fragen an das Gericht in Luxemburg vorgelegt werden konnten. Und zum Teil haben wir mit Facebook die gleiche Rechtsansicht vertreten gegen die Behörde und zum Teil waren wir mit der Behörde in Übereinstimmung. Also es war ein ziemlicher Mischmasch, aber am Ende, wir sind super glücklich, wie das Urteil ausgegangen ist.
Jetzt dürfen ja nun die Firmen nicht mehr ausverhandeln, sondern sind wahrscheinlich die Regierungen gefragt, damit irgendwie Datenflüsse weiter fließen können.
Also notwendige Datenflüsse können weiterhin fließen, aber allgemein liegt es hier wohl an den USA, dass deren interne Rechtsordnung, wenn es um die Überwachung geht, tatsächlich nun neu überdacht werden muss.
Was denken Sie, wo geht denn da die Reise hin? Wird die EU-Kommission jetzt ein drittes Abkommen aus dem Hut zaubern?
Also theoretisch könnte die Kommission das machen, das wäre allerdings relativ unsinnig, da wir jetzt schon zwei solche Verträge gekippt haben und es klar ist, dass ein dritter Vertrag ebenfalls gekippt werden würde. Europa kann hier im Grunde nichts machen. Was passieren muss, ist, dass die USA ihre Gesetzeslage ändert und wir erhoffen uns, dass die amerikanische Wirtschaft einfach aufwacht und sieht, okay, das ist selbst für unsere Geschäftsinteressen von Nachteil. Und zudem, wenn man jetzt einen Blick auf TikTok und Huawei wirft, sieht man, dass die USA es auch verstanden hat, dass sie nicht wollen, dass Drittländer praktisch das Gleiche machen, was die USA gegenüber Nicht-Amerikanern macht. Von daher, vielleicht passiert was. Mal sehen.
Das war Ellen Dahi von der Datenschutzorganisation NEUP. Heute hat der EuGH in Luxemburg die Datenschutzvereinbarung zwischen der EU und den USA, Privacy Shield, gekippt. Er war und bleibt wohl eine starke Belastung für die deutsch-türkischen Beziehungen. Der Fall Deniz Yücel, der Reporter der Zeitung Die Welt, der wegen Terrorvorwürfen in der Türkei ein knappes Jahr lang in U-Haft war. Ihn nach Deutschland zu bekommen, war eine diplomatisch äußerst knifflige, schließlich aber erfolgreiche Mission. Im Prozess, der bis heute stattfand, ging es darum, ob Yücels Artikel terroristische Propaganda und Anstiftung zum Hass enthielten oder nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte 16 Jahre Haft gefordert. Heute ist er in Abwesenheit verurteilt worden. Aus der Türkei Thomas Bormann mit Details.
Das Gericht in Istanbul hat den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel zu einer Haftstrafe wegen Terrorpropaganda verurteilt. Die Richter entschieden, Yücel solle für 2 Jahre, 9 Monate und 22 Tage ins Gefängnis. Als Beweis dienten dem Gericht Artikel, die Yücel als Türkei-Korrespondent für die Zeitung Die Welt geschrieben hatte. Von anderen Anklagepunkten wie Volksverhetzung wurde Yücel freigesprochen. Allerdings haben die Richter angekündigt, gegen Yücel neue Ermittlungsverfahren einzuleiten, nämlich wegen Präsidentenbeleidigung und Verunglimpfung des türkischen Volkes. Der Anwalt von Yücel, Veysel Ok, zeigte sich geschockt von dem Urteil. Er hatte immer wieder betont, die Vorwürfe seien haltlos, Yücel habe lediglich seine Arbeit als Journalist getan. Yücel selbst, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, war nicht zum Prozess in Istanbul erschienen. Yücel hatte bis zum Februar 2018 ein Jahr lang in der Türkei in Untersuchungshaft gesessen.
Thomas Bormann aus Istanbul. Ausführlich dazu heute ein Interview im Journal vor Mitternacht mit Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Werbung für dubiose Kryptowährungsdeals verbreiten und dafür Twitter-Profile von Promis und Firmen zu hacken. Das ist Unbekannten gestern gelungen und sie konnten sich damit auch ganz fix bereichern. Bitcoin macht's möglich. Das Image von Twitter bekommt damit auch weiteren Schaden. Datenschutztechnisch hinkt der Kurznachrichtendienst gerne hinterher. Markus Schuler aus San Francisco.
Der Tech-Podcaster Leo Laporte konnte es kaum glauben, was er da plötzlich auf dem Twitter-Profil von Apple las.
Apple just tweeted, we're giving back to our community, we support Bitcoin and we believe you should too. All Bitcoin sent to our address below will be sent back to you doubled.
Dutzende Konten von Promis, Politiker wie Stars gleichermaßen waren gehackt worden. Auch Firmen wie Apple waren dabei. Das Ziel? Accounts mit hohen Followerzahlen. Ex-US-Präsident Barack Obama zum Beispiel. Er kommt auf 120 Millionen Follower. Der oder die Hacker hatten eine jeweils leicht abgewandelte Nachricht veröffentlicht. Man solle $1,000 auf ein Bitcoin-Konto überweisen. Die jeweils prominente Person werde dann die doppelte Summe zurückzahlen. Ergebnis? Gut $116,000 wurden so auf ein ominöses Bitcoin-Konto überwiesen. Bis dieses dann gesperrt wurde, konnte offenbar die Hälfte des Geldes auf Nimmerwiedersehen abgezogen werden. Für den Kurznachrichtendienst ist der Hackerangriff 4 Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen ein Mega-GAU. Twitter-Chef Jack Dorsey schrieb,
das ist ein harter Tag für uns. Wir fühlen uns alle schrecklich, weil so etwas passiert ist.
Den Hackern war es anscheinend gelungen, an ein internes Softwarewerkzeug zu kommen. Und mit dem ließ sich offenbar die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung aushebeln. Das ist ein besonderer Schutzmechanismus, der ein zweites, temporäres Passwort generiert. Die Vermutung lautet jetzt, entweder sind die Hacker in den Computer eines Twitter-Mitarbeitenden eingebrochen oder sie hatten innerhalb von Twitter einen Unterstützer. So etwas Ähnliches war der Social-Media-Plattform schon einmal passiert, sagt die Tech-Bloggerin Stacey Higginbottom. Und zwar war es dem saudi-arabischen Geheimdienst vor einigen Monaten gelungen, 2 Spione in der Twitter-Zentrale in San Francisco zu rekrutieren.
Twitter has had inside jobs in the past. They had the people spying for Saudi Arabia, and those were employees that were compromised.
Merkwürdig an dem Hack ist auch, das Konto von US-Präsident Donald Trump wurde nicht angetastet. In der Sicherheitsszene wird jetzt diskutiert, ob der ganze Coup nicht ein gigantisches Ablenkungsmanöver für etwas noch Größeres war. Auffallend ist, viele der gehackten Konten gehören demokratischen Politikern oder Personen, die dem liberalen Spektrum in den USA zugeordnet werden können. Hacker können die jetzt gewonnenen Passworte nutzen, um in weitere Konten der betroffenen Personen einzudringen, zum Beispiel E-Mail-Konten oder von anderen Plattformen.
Vielleicht geht's in diese kriminelle Richtung, vielleicht hat's aber auch politische Hintergründe. Markus Schuler über den jüngsten Twitter-Hack auf Promi-Konten. Nach Großbritannien. Die BBC streicht mit 520 Jobs 70 mehr als im Januar bereits angekündigt. Wegen Corona war der Jobabbau zunächst ausgesetzt. Und es gibt eine Entlassungswelle bei der Mediengruppe, in denen die Zeitungen Guardian und Observer erscheinen. Hat auch mit Corona zu tun. Dennoch gibt es unterschiedliche Gründe. Über die will ich jetzt reden mit meinem Kollegen Burkhard Birke. Herr Birke, welches Geld fehlt jetzt aktuell der BBC, um die Arbeitsplätze weiter zu finanzieren?
Nun, die BBC war auf ein langfristiges Sparprogramm aus und musste allein im Nachrichten- und aktueller Berichterstattungsbereich etwa 80 Millionen sparen, hat in den letzten 4 Jahren aber nur 40 Millionen einsparen können. Das heißt, man muss jetzt akut noch irgendwie 40 Millionen sparen. Bereits im Januar hatte man ja dann die Entlassung oder die Kürzung von 450 Jobs im Bereich Nachrichten Aktuelles schon angekündigt, hatte das aber wegen der Corona-Krisenberichterstattung ausgesetzt. Das wird nachgeholt. Jetzt aber ist der Hauptgrund der, dass man nicht die License-Fee, also die Rundfunkgebühren, bekommen kann von den über 75-Jährigen. Für die gibt es keine Zahlung an der Rundfunkgebühr, die hatte bis jetzt die Regierung übernommen, aber die Regierung ist da ausgestiegen aus der Finanzierung. Das heißt, die 75-Jährigen und Älteren müssten jetzt eigentlich an die BBC Geld zahlen. Die BBC hat aber wegen Corona dieses Geld noch nicht eingefordert und die Summe, die da fehlt, sind die 70 zusätzlichen Stellen, deren Kürzung jetzt bekannt gegeben wurde.
Also auf der Einnahmenseite fehlt auch mächtig Geld. Ist das, das nicht einzutreiben, auch so ein Fingerzeig, so eine Art vorauseilender Gehorsam im Hinblick auf 2022? Da muss doch ohnehin ein neues BBC-Konzept stehen.
Gut, es gibt verschiedene Überlegungen natürlich der Regierung Boris Johnson, die ohnehin mit der BBC ihre Probleme hatte, weil deren Berichterstattung wurde als zu kritisch betrachtet. Und vor diesem Hintergrund ist im Gespräch womöglich auf ein Abonnementmodell umzusteigen. Aber das ist alles noch nicht spruchreif. Aber die BBC muss sparen, das ist klar. Sie finanziert sich zu 3/4 aus der License-Fee. Das ist eine pro Haushalt, pro Jahr erhobene Gebühr von 154,50 £. Der Rest der BBC kommt aus einem Geschäftsbereich, wenn man eben Serien und Filme verkauft oder eben auch aus Zuschüssen der Regierung. Und bei den Zuschüssen ist die Regierung immer weniger großzügig. Die BBC muss eben sich längerfristig eben sparsamer aufstellen, hat ohnehin angekündigt, im Nachrichtenbereich zu kürzen, hat auch die populäre Andrew Neil Show, eine Politsendung, gestrichen, definitiv. All das nicht zur Freude sicher aller politisch orientierten und interessierten Menschen und vor allen Dingen nicht der vieler Parlamentarier. Es ist ja so eine Umstrukturierung bei der BBC im Gange, die auch die Regionen erfasst, denn die BBC hat auch angekündigt, dass in den Regionen für die regionale Berichterstattung bis zu 600 Jobs auch wegbrechen werden.
Und jetzt nehmen wir die andere Entlassungswelle, die angekündigt ist bei der Muttergesellschaft vom Guardian und vom Observer. Das ist ja nun auch die älteste Sonntagszeitung, die es gibt. Da geht es ja auch um 180 Jobs. Was ist da dann der Hintergrund?
Da ist ebenfalls jetzt der eingebrochene Anzeigenmarkt wohl das Hauptargument. Das Anzeigengeschäft ist wegen Corona eingebrochen, auch der Zeitungsverkauf. Und da fehlen einfach 25 Millionen Pfund. Das bedeutet, 180 von insgesamt 1495 Stellen will der Guardian streichen. Bisher hat sich die Zeitung ja noch nicht mit einem Online-Angebot, das bezahlt werden muss, profiliert, sondern hatte einfach auf Zuwendungen der Internet-User gesetzt. Vielleicht wird die Zeitung auch hier ihre Strategie im Zuge der Krise überdenken müssen. Aber Fakt ist natürlich, der Guardian ist nicht das erste Corona-Opfer unter den Zeitungen auf der Insel. Vor gut einer Woche hat Reach, das Unternehmen, das den Daily Mirror, Daily Express oder etwa auch die Manchester Evening News herausgibt, angekündigt, auch 550 Jobs zu streichen, was in etwa 12% der Gesamtbeschäftigung entspricht. Und auch bei Reach werden die Folgen der Corona-Krise als Grund angeführt. Reach hofft somit, die fehlenden Einnahmen aus dem Anzeigengeschäft und Zeitungsverkauf zu kompensieren. Man will bei Reach 35 Millionen Pfund sparen, bei einmaligen Kosten der Entlassungen wohl von 20 Millionen Pfund.
Burkhard Birke über Stellenstreichungen in der britischen Medienlandschaft. Es ist Donnerstag und damit Kolumnentag bei uns in Medias Res. Titel heute: Das Katzenandachtsvideo von Canterbury. Es geht um tierische Werbung für die christliche Sache.
Medias Res. Arno Orzesek.
Wir wollen dem Urteil der Theologen nicht vorgreifen, aber in Lukas 1, Vers 37 heißt es, bei Gott sei kein Ding unmöglich. Und das impliziert rein sprachlogisch, dass er auch im Internet surfen kann. Es ist also denkbar, dass der Allerhöchste die Videos mit Dekan Robert Willis im Garten der Kathedrale von Canterbury kennt. Und da wüssten wir schon gern, ob selbige, nach den Maßstäben himmlischer Medienkritik, gute Werbung für die christliche Sache sind. Denn auch der anglikanischen Kirche, dieser Konfessions-Cuvée aus Katholizismus und Protestantismus, laufen ja die Leute davon. Es sind aber nicht Willis' sonore Morgenandachten, die tausende Surfer faszinieren, im Zusammenschnitt bei YouTube sogar Hunderttausende, es ist eine Hauskatze namens Tiger. In der meistgeklickten Sequenz interessiert sich Tiger noch weniger für Willis' erbauliche Worte als englische Teenager, dafür umso mehr für die Milch in dem Kännchen, das mit sonstigem Teegeschirr auf einem Tisch neben dem Dekan steht. Tiger taucht seine Pfote in die Milch, schlägt sie ab, taucht sie wieder ein, schlägt sie wieder ab und so weiter. Das sieht gerade im Kontrast mit dem gütig ernsten Willis in seiner schwarzen Berufskleidung wirklich possierlich aus. So possierlich, dass das Andachtsvideo in dieser Passage eindeutig zum Katzenvideo mutiert. Und das ist genremäßig ein Höllensturz, als würde Messwein im Pub ausgeschenkt. Könnte man jedenfalls denken. Aber der Allwissende weiß natürlich auch, dass Katzenvideos die aussichtsreichste Konkurrenz von Pornos sind, wenn es um die meistgesuchten Internetinhalte geht. Insofern mag er das Video mit dem Tiger von Canterbury als harmlose Ablenkung von den echten Sündenpfuhlen im Netz durchgehen lassen. Zumal Tiger beileibe kein zynischer Garfield ist, wie im gleichnamigen Comic, sondern ein Tier, dessen Drolligkeit seinen Schöpfer ehrt. Doch wenn Dekan Willis im Zwiegespräch mit dem allerobersten Boss den kniffligen Fall durchgeht, hat er einen noch höheren Trumpf im Ärmel. Willis muss ja nicht erwähnen, dass er bei YouTube als wahrer Cat-Holic gefeiert wird, mit Bindestrich zwischen Cat wie Katze und Holic wie in Catholic, Englisch für katholisch. Oder dass der YouTuber Hypercobalt Max das alte katholische Schuldbekenntnis Mea Culpa angesichts von Tigers Milch- und Mundraub in Miau Culpa umdichtet. Dass Simantha Dutter wiederum postet, zur Hölle mit Jesus, jemand sollte eine Katzenreligion gründen, könnte sogar abzüglich der fetten Ironie als Blasphemie gelten. Andererseits ist sich ITZZ-Guy sicher, The Cat is Jesus, was die Katzenreligion überflüssig machen würde, wenn's denn stimmt. Nein, der Triumph, den Robert Willis gegenüber dem Allerhöchsten ausspielen kann, ist ein Tweet zum Katzenandachtsvideo, in dem es heißt, ich kam wegen der Katzen, aber ich blieb wegen des Katechismus. Bitteschön, wem diese Worte keine Tränen der Rührung in die Augen treiben, ist im Christentum verloren. Tiger aber mag sich mit den Pfoten auf die Brust trommeln, denn als er loszog, um sich Milch zu stibitzen, war er offenbar im Namen des Herrn unterwegs.
Harter Schnitt. Medias Res im Dialog ist morgen wieder. Andreas Stopp ist im Studio.
Ja, genau. Reden wir über das Fernsehprogramm. Parlament macht Pause, insgesamt weniger los auf dem Nachrichtenmarkt. Neuproduktionen bewahrt man sich ja lieber für den Herbst auf, ähnlich wie Filme und Serien. Wenn es dann wieder kalt wird draußen, sitzen die Leute mehr davor. Stellt sich die Frage, was senden in dieser Sommerzeit, gemeinhin auch Sommerloch genannt? Da hat man die interessantesten Ideen. Wunschtatort zum Beispiel, wir haben ja in Medias Res drüber berichtet. Eine Wiederholung kann ja auch was Schönes sein, sagen die einen. Was ist denn Ihre Meinung? Sie als Programmdirektor jetzt mal von mir gefragt, wofür wäre denn Ihrer Ansicht nach jetzt Raum? Was hätten Sie denn gerne jetzt im Programm in diesen etwas ruhigeren Sommertagen? Die Telefonnummer sofort, der Anrufbeantworter für Sie geöffnet, 0221 345 3451 und wir haben eine Mailadresse.
mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Da gerne auch, denke ich, mit Ihrer Rückrufnummer, wenn es geht. mediasres-dialog@deutschlandfunk.de und Auflösungen morgen ab 15.35 Uhr. Und jetzt noch was von morgen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jutta Abromeit. Ich arbeite seit inzwischen knapp 34 Jahren in der Redaktion der Märkischen Volksstimme damals, nach Mauerfall Märkische Allgemeine, in der Redaktion Ludwigsfelde. Ludwigsfelde wird am Wochenende 55 Jahre alt, hat mit dem ersten Lkw-Bau 1965 Stadtrecht bekommen. Heute waren zwei damalige ungarische Vertragsarbeiter bei mir, die mir erzählt haben, wie sie ihre Zeit im Autowerk erlebt haben und wie sie die heutige ungarische Community in der Stadt zusammenhalten.
Und das war Medias Res. Schauen Sie auch mal auf unsere Seite deutschlandfunk.de/mediasres. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Ein Buch gleich im Büchermarkt von David Rousset, Resistance-Kämpfer und Deportierter, das KZ-Universum.